Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Herzlich willkommen bei Heartbeat, dem Podcast der Agenturen Think and Loved. Heute dürfen Michael und ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Martin Drust vom Magischen FC. Für die Nicht-Fußballfans, das ist der Erstligist aus Hamburg, dem FC St. Pauli. Martin, herzlich willkommen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
Super, dass du da bist.
Ja.
Du bist Geschäftsführer, das nennt sich Managing Director Marketing. Nee. Ist das richtig?
Marke, ne? Marke, oder?
Ja, ja, also tatsächlich, ich muss das bei LinkedIn mal so richtig aktualisieren. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesen, sag ich mal, Zuschreibungen. Was ich mache ist, ich kümmere mich um die Marke und das Marketing und, sag ich mal, das Außenbild des FC St. Pauli und in welchen Rahmen das stattfindet.
Stark. Weil deswegen frage ich nach, weil ich finde, das klang gar nicht so richtig nach St. Pauli, wenn man sagt Managing Director Marketing. Ich finde ja eher, du bist ja dieser Mensch, der zwischen Kommerz und Kult wandelt. Und das ist so in meinem Kopf so verankert. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen.
Ja. Also du hast das schon geändert auf LinkedIn. Da steht Brand Culture Marketing Strategy at FC St. Pauli. Das finde ich, liest sich ganz gut. Aber jetzt haben wir, oben in der Betreffzeile. Käthe hat natürlich ordnungsgemäß bei Berufserfahrung geguckt, genau.
Ja. Das muss ich tatsächlich nochmal anpassen. Ich glaube, ich habe das nicht gemacht, weil dann kriege ich immer hinterher so hunderte von irgendwelchen Nachrichten, von irgendwelchen
Menschen, die dir gratulieren
und so, das änderst. Ja. Oder fragen, ob man für sie arbeiten will. Oder
ja, dann lass mal so, genau. Ja, ich finde zur Einordnung, bevor wir uns wirklich zu 100% auf deinen Job jetzt konzentrieren, weil wir immer offen sprechen, wenn wir Verknüpfung, Verflechtung haben, wir waren lange Jahre Kollegen, Martin, das sei an der Stelle gesagt und sehr, sehr begeistert voneinander waren wir. Wir haben sehr gerne zusammengearbeitet und als du mir gesagt hast, Michael, ich habe einen neuen Job, fing ich sofort an zu heulen innerlich. Und als du dann gesagt hast, was du machst, habe ich gesagt, okay, das ist der einzige, wo ich jetzt sofort wieder lachen muss. Und habe mich wahnsinnig für dich und mit dir gefreut. Du hast bei uns eine ganz wichtige Rolle in der Agentur, in der Phase der Digitalisierung gespielt, hast eine Menge tolle Talente attrahiert, tolle Kampagnen mit auf den Weg gebracht. Also hast da bei uns wirklich Spuren hinterlassen. Du warst ja auch dann unternehmerisch mit dabei. Also das nur zur Einordnung, aber das ist heute nicht das Thema. Das Thema ist diese fantastische Marke und dein Weg, der ja schon als Fan begonnen hat. Vielleicht erzählst du denen mal, wie du schon als Fan eigentlich Teil der Marke warst.
Genau, Stichwort Fan. Michael, ich bin wirklich Fan von dir. Ne? Ich möchte das einmal an dieser Stelle nochmal sagen, weil ohne dich wäre das ja gar nicht möglich gewesen, weil ich habe ja damals auf sehr viel Geld verzichtet, um beim FC St. Pauli arbeiten zu dürfen. Und Michael hat mir, ich glaube mittlerweile ist es verwehrt, hat mir einen sehr netten kleinen Beratervertrag noch gegeben, den ich natürlich auch mit Leistung befüllt habe, ist ja klar. Aber der hat das so ein bisschen erträglich gemacht.
Nochmal sehr
danke
gerne
dafür. Genau. Wir können sehr gern über das, was man Marke irgendwie FC St. Pauli nennt, sprechen. Tatsächlich.
Ich glaube, du müsstest noch einmal deinen Weg ganz kurz, weil ich glaube, es gibt noch den einen oder anderen Hörerin.
Ja. Der mich nicht kennt, das willst du mir erzählen.
Ja, ich taste mich da vorsichtig mit allen Respekt an dich rein. Aber das will ich sagen, weil ich finde aber auch, dein Weg ist ja gerade so spannend. Du hast ja ganz anders angefangen und vielleicht fasst du dir einmal ganz kurz zusammen.
Also von Anfang an, eigentlich bin ich Lehrer. Ne? Eigentlich bin ich Lehrer für Geschichte und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschaft. Und ich habe diesen Beruf aber nie ausgeübt, weil es zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit gab, tatsächlich im Lehrerjob zu arbeiten. Und bin dann reingeraten in das Thema Texten durch meine Schwester, die damals bei Greenpeace war. Und ich habe einige Jahre lang tatsächlich für Greenpeace diese Direktmarketing Mailings texten dürfen. Ich habe viel für die Whiskas Katzenwelt geschrieben, den Pedigree Pal Champion kennt man gar nicht mehr, aber Whiskas Katzenwelt war mal Europas größte Tierzeitschrift. Und mit dem Whiskas Katzentelefon, wenn man es heute jemandem erzählt, das war so seiner Zeit voraus. Ne? Da gab's jede Woche gab es ein neues Thema, es wurde dann eingesprochen und dann konnten Leute anrufen, gegen Geld natürlich, und sich den Inhalt anhören und so. Das war wirklich phänomenal, das war Mitte der 90er. Und ich habe eigentlich ehrlicherweise die ganzen nächsten 10 Jahre immer gedacht, das ist nur eine Zwischenstation, bevor ich jetzt doch noch Lehrer werde. Das ist dann aber tatsächlich nicht dazu gekommen, weil es mir einfach gut in der Werbung gefallen hat. Und ich bin dann aus dem Direktmarketing irgendwann zu Freihafen, das war damals eine DDB-Tochter, gekommen. Und dann sind wir zu Tribal DDB geworden, mit diesem Merger, mit Proximity zusammen. Und da war ich dann einer der Kreativgeschäftsführer. Und da haben wir, wie ich finde, nach wie vor, wenn man so mal nach hinten schaut, sind da viele tolle Sachen entstanden in der Zeit. Ob es jetzt Horst Schlemmer macht Führerschein ist oder der Paul Potts Film für die Telekom. Die ganze Telekom-Genese, die man heute ja immer noch sehr toll sehen kann und die ja so super fortgeführt wurde oder wird, ne, von Klenke auch. Erleben, was verbindet, ist damals entstanden, so in dieser ganzen Zeit mit Amir Kasai viel. Und dann ist aber Peter Figge weggegangen und mit Peter Figge ist so ein bisschen so ein Bruch reingekommen in das Ganze. Und in dem Moment habe ich Michael Trautmann kennengelernt. Ich glaube, bei Werbeweischer war das irgendwie im Rahmen irgendeines Meetings rund um
Cannes.
Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe da irgendwie einfach, ich war einfach wie immer ich selbst dann. Und dann hat Michael gesagt, Mensch, ist ja super, dass wir uns mal kennenlernen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und dann, ja, kamen wir irgendwie dann zueinander tatsächlich. Und dann bin ich bei Kemper Trautmann gelandet mit Nils Wolny und Wolf-Peter Kemper. Zusammen haben wir dann die Kemper Trautmann Change gemacht und versucht, Digitalisierung im weitesten Sinne in diesem Kontext der Kemper Trautmann einzubringen. Das Lustige ist, wir haben angefangen und Kemper Trautmann wurde sofort Nummer 1 in den Digital-Rankings wegen dieser grandiosen Arbeit Wall of Fame.
Deutschland findet euch. Das waren die beiden Arbeiten.
Deutschland findet euch, ja, genau. So, und damit hat man sich das irgendwie so hochgeboostet. Und ich habe mir das nie ans Revers gehöftet, aber es war irgendwie auf einmal so. Und dann waren wir da ein paar Jahre, oder war ich da insgesamt ja 4 Jahre. Und ich habe mich tatsächlich unabhängig jetzt von Kemper Trautmann oder Think, dass es dann geworden ist, irgendwann so eine Sinnfrage gestellt, tatsächlich, was möchte ich noch so machen im Leben? Was finde ich eigentlich irgendwie gut? Und hab dann bei dieser schonungslosen Selbstanalyse festgestellt, eigentlich interessiert mich neben so Familie und ich lese keine Bücher und ich spiele gerne Gitarre und so weiter, ist es eigentlich Fußball, was ich richtig gut finde. Und Sport. Aber mir wirklich Fußball. Und hab dann mich so ein bisschen ausgetauscht in der Industrie und auch festgestellt, oh, das könnte ja auch irgendwie mal interessant sein. Und dann hat sich so ein Mondfenster ergeben, dass mich der Geschäftsführer der damalige, Michael Meeske, der heute beim
Damals mein Nachbar. Ist. Das war das Erschütternde, mein Nachbar.
Das auch noch. Der hat mich dann angerufen und hat mich gefragt, du, wollen wir uns mal irgendwie unterhalten? Und ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Jetzt will ich irgendwie eigentlich in den Fußball und jetzt ruft mein Lieblingsverein an. Man muss dazu sagen, ich kannte ihn, weil das erste Kongster-Sponsoring noch 2007, das war mein Kunde und die habe ich auf die Brust gebracht und da beim FC St. Pauli und daraufhin hat man ja sehr viel, kriegt man sehr viel die Schulter geklopft in so einem Fußballverein und dann, deshalb kannte ich die handelnde Person da alle. So, genau. Und dann hat er das so gesagt und ich sagte, ja, wie wär's denn mit mir? Und er sagte, Quatsch, du bist ja viel zu teuer, du bist überqualifiziert und so weiter. Und dann hat sich das so ergeben. Aber ich habe halt mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Wenn ich das mal so sagen darf. Mit allen Risiken, die damit irgendwie verbunden sind. Aber es hat sich halt auch zum Glück dann ausgezahlt, weil man das, was man vorher gelernt hat. Und das ist ja so ein toller Laden und bestimmt nach wie vor auch noch, mit wie vielen guten Leuten man da gearbeitet hat. Sowas dann auch in so eine Organisation zu übertragen, die ein bisschen anderen Reifegrad hat, das macht dann auch Spaß.
Ich weiß noch, wie du damals davon erzählt hast. Wir tranken damals manchmal vorm Spiel noch am Grünen Jäger hier mit Bruno ja. und so, ist immer noch ein Bier. Genau. Und für mich klang das wie ausgedacht. Was für ein Traum. Wie kann man auf einmal so einen Job beim FC St. Pauli kriegen? Ne? Also ja. Stark.
So, ja, so war das. Also und so bin ich da jetzt nach 10 Jahren halt immer noch. Bisschen ändert sich immer mal das Aufgabengebiet, weil wir haben den Vermarkter nicht rausgesetzt, das ist das falsche Wort. Wir haben die Vermarktung selbst übernommen. Deshalb ist ein Aufgabengebiet, was ich vorher hatte, ist an jemand anders gegangen. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, eigentlich müssen wir das ganze Thema Marke und Kultur müssen wir im Verein noch viel stärker für uns nutzbar machen, dürfen das aber nicht in der kommerziellen Schiene eigentlich haben. Und so ändern sich immer mal wieder die Aufgabengebiete so ein bisschen.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Das Marketing für einen Fußballverein. Also nicht nur, also vielleicht mal für einen Fußballverein, ja. weil und dann vielleicht sogar für diesen Fußballverein, ist ja schon was anderes, als wenn du vorher Marken wie Telekom oder ähnliches betreut hast, ne? Oder?
Ja.
Oder ist das doch das Gleiche?
Nee, also ich glaube, die Aufgaben bei uns unterscheiden sich sehr von vielen anderen Vereinen, ne? Wobei, das ist jetzt vielleicht auch eher eine Behauptung, aber es ist auch, zumindest deckt sich das mit meiner Wahrnehmung, weil viele Vereine haben ja oftmals so ein Thema mit, die müssen vorrangig erstmal zusehen, dass sie ihre Assets verkauft bekommen. Ob es jetzt ein Sponsoring ist oder ein Stadion voll bekommen. Also viele Menschen, die im Marketing von Vereinen sitzen, kümmern sich vor allen Dingen darum, sowas hinzubekommen. Mhm. Und bei uns ging es ja eigentlich darum, und da waren Uke Göttlich, der ganz maßgeblich ist, waren wir uns ja auch irgendwie einig, dass nachdem wir uns das so ein bisschen angeguckt haben, dass eigentlich der FC St. Pauli so ein bisschen so ein Rebel without a cause war. Ne? Mhm. Also hat viel in der Vergangenheit gelebt, nostalgisch, ne? Der coole Kiez und gut, Holger Stanislaski war noch nicht so lange weg, aber man hat eigentlich gar nicht mehr so richtig gewusst, wo man so hin will. Und ich habe damals so ein Bild aufgemacht, ich habe gesagt, wir sind voll dabei, zum Hardrock-Café des Fußballs zu werden. Also zu so einer Kulisse. Mhm. Mit vielleicht netten Trikots an der Wand, das kann man auch so weiter vielleicht so ein bisschen machen. Aber die eigentliche Magie des Vereins steckt darin, dass er von Anfang an, also seit Mitte der 80er meine ich damit, ganz im Sinne der damals vorherrschenden Jugendsubkultur, durch die Hafenstraßenbesetzer ins Stadion gekommen, DIY, dass er im wahrsten Sinne des Wortes co-kreiert ist, mindestens co-kreiert. Mhm. Und das zu erkennen und dieses Prinzip das zum Prinzip zu machen. Das ist das Markenprinzip des FC St. Pauli. Meine Aufgabe ist, ein Umfeld zu schaffen, wo alle möglichen Akteure Lust haben, den Verein zu gestalten, innerhalb eines gewissen Rahmens, was ein Wertekorsett ist.
Ganz eine Frage zurück, der Totenkopf zum Beispiel ist auch so entstanden. Ne? Das ist ja nicht irgendwie, habt ihr nicht in der Stube ausgedacht, sondern ist durch Fans gebracht worden und dann zum Teil, ne, also deswegen finde ich super, also für mich ist auch FC St. Pauli immer die Marke, die ich nenne, für eine co-created Marke, ja.
Ja. Ja, genau. Also und das ist, es gibt zig Beispiele, ne? Und der Totenkopf ist eins davon. Und viele ikonische Dinge, die man mit dem FC St. Pauli verbindet, die hat er gar nicht selbst kreiert. Eben, genau. Ne? Das ist ja auch so ein Satz, so für interne Präsentationen. Der FC St. Pauli ist immer dann am besten, wenn er es nicht selbst gemacht hat. Mhm. Und das macht uns auch eigentlich gut und stark. Ne? Also da gibt es halt zig Beispiele. Eigentlich habe ich nur ein bisschen postrationalisiert, was da war und versucht, Möglichkeiten zu schaffen, dass das so bleiben kann.
Aber ich glaube, der Unterschied zu anderen Marken, die co-kreiert werden, ist ja auch noch ein wenig, dass das Verständnis der Fans, die mitgestalten, eigentlich ja dann doch immer versuchen, diesen Verein eigentlich wegzuhalten von dem, also von der Loge, von der Business Seat, von dem Kommerzansatz. Andererseits hat sich der Verein natürlich auch in die Richtung entwickelt und man braucht das auch und ich glaube, er verträgt das auch extrem gut, aber das Interesse der Co-Kreierenden ist doch manchmal deutlich nochmal anders als diejenigen, die auch dafür sorgen müssen, dass sie ein Unternehmen oder ein Verein auch trägt, oder?
Wenn ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, würde ich sie verneinen, weil das ist tatsächlich so. Natürlich haben auch Sponsoren tragen etwas dazu bei. Also wenn du dir unsere Logen anguckst oder die Separés, sind die ja alle ganz individuell und sehen ja auch entsprechend aus. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ne, jemand kommt hin, bekommt etwas in so einem Rohbauzustand, sieht, was andere machen und möchte natürlich nicht der Erste sein, der da einen Konferenzraum reinbaut, sondern irgendwie was Eigenständiges. Und so ist es auch mit großen Sponsoren wie Kongstar zum Beispiel, die das ganze Thema Antirassismus bei uns ganz stark besetzen mit 2 Aktionsspieltagen in der Saison, ne, wo sie auch das Trikot, ihr Logo vom Trikot nehmen und so. Das ist genau sowas. Also die können dann darüber auch Teil des Vereins sein. Und das wird ja auch sehr akzeptiert.
Das sehe ich auch so. Mir ging es in dem Fall um die stark gemachte Fanbase dabei. Also ja, die auch die Marke mit
natürlich. Ja, unbedingt. Na klar.
Und das ist auch schön so. Aber das ist ja nicht immer kritikfrei. Also nehmen wir mal eine ganz alte Kamelle, das ist hier mit Under Armour, wenn man sich dafür entscheidet. Deswegen meine ich gleich auch ein bisschen dieser Spagat zwischen Kommerz und Kult. Wann verlieren wir diesen Kultstatus? Wann sind wir keine Freibeuter mehr? Wann ist man denn doch nur noch kommerzialisiert?
Genau. Aber das ist natürlich, die Gefahr besteht irgendwie immer, ne? Dass das passiert. Aber es ist zum Beispiel so, wir machen ja mit der Universität Bayreuth, machen wir ein Forschungsprojekt. Das geht jetzt ins dritte Jahr. Und da geht es im Prinzip um co-kreierte Marken und wie sie funktionieren.
Wow.
Und da sind so 8 Performances bei herausgekommen in so Interviews. Also Dinge, die passieren müssen, damit so ein System erhalten bleibt. Und eins davon ist Contesting. Das heißt, der permanente Druck von außen, gefordert zu werden, gehört dazu. Und ist deshalb nichts Schlechtes. Ne? Und die Erwartung an uns ist nicht, dass wir alles richtig machen. Die Erwartung an uns, wenn ich jetzt so, ne, damit meine ich jetzt so den Verein, auch von Fans, ist die Mindesterwartung, dass wir zumindest gut belegen können, dass wir uns Gedanken darum gemacht haben, warum wir was entschieden haben oder anders entschieden haben, als sie es entscheiden würden. Und es ist nicht, dass wir alles richtig machen.
Ja, finde ich sehr gut. Ja. Ist denn, apropos nicht richtig machen, ist ja auch mal so eine Lieblingsfrage, welche von deinen guten Ideen haben sich hinterher vielleicht als schlechte Idee herausgestellt?
Ja, das ist natürlich, man kann hinterher irgendwie immer vieles besser machen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir hatten mal so eine Idee, dass wir so ein Home-Shopping-Film gedreht haben für einen Puma-Schuh. Das fanden wir total witzig und das war so ein Home-Shopping-Format, wenn man so will, mit so 2 völlig überdrehten Protagonisten, Olli Kleinfeld unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr ihn seht, und das ist total in die Hose gegangen, ne? Also weil wir dachten, das ist selbstironisch. Aber das hat nicht so gut funktioniert.
Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Trial and Error, eben auch mal dieses immer aus der Komfortzone rausgehen, ja, schon immer versuchen, auch die Werte einzuhalten, aber auch auszureizen. Ne? Also ich glaube schon, dass das eins der Erfolgsrezepte einer co-kreativen Marke ist, dass sie sich auch immer wieder selbst hinterfragt, austestet, ne? Und ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
Ja, genau. Also natürlich gibt es trotzdem bestimmte Sachen, die wir nicht machen würden. Ne? Aber weil du nach einem konkreten Beispiel gefragt hast, ist mir das eingefallen. Mhm. Und natürlich haben wir auch im Sponsorenbereich in der jüngeren Vergangenheit weniger, aber früher auch weniger ordentlich drauf geguckt, ob da jetzt ein Partner gut passt oder ob das Produkt gut passt, als wir das heute machen. Heute machen wir das anders.
Du bist ja ein Kreativer gewesen, wie man immer so schön sagt, wobei es nicht ganz stimmt, weil du hast dann durch das Lehramtsstudium, hattest ja auch noch den Wirtschaftsteil dazu. Wie stark treibt dich das Thema Kreativität dann in dem, was du da gerade tust? Oder ist es überhaupt nicht bewusst, dass es treibt? Oder?
Also wenn ich auf meinen Job eigentlich schaue und wenn ich ihn jetzt in so eine Agenturwelt übertragen müsste, bin ich eigentlich ein bisschen wie der Kreativdirektor vom Verein.
Das finde ich eine schöne Beschreibung, ja.
Also so würde ich das sagen. Jetzt, das könnte jetzt so ein Moment sein, wo jemand sagt, das gehört hat. Und sagt so, das ist eine Frechheit irgendwie. Aber ein bisschen ist das tatsächlich so, dass meine Arbeit jetzt weniger, sagen wir mal, Excel-Schubsen nach links und rechts ist oder so, ne, sondern halt eher, sag ich mal, die Geschichte. Könntest das auch? Es gibt es vor allen Dingen im US-amerikanischen Fernsehen ein bisschen der Showrunner. Ja. Ne, also derjenige, der so ein bisschen so die Storyline im Blick hat. Und dabei hilft, dass sie konsistent ist.
Ich glaube übrigens, dass wir viel mehr Kreativdirektoren brauchen und viel weniger Excel-Schubser. Das sage ich als Excel-Schubser. weil ich glaube, dass das ganz Dinge neu zu denken, Dinge neu zu schaffen, also der eigentliche Sinn von Kreation, ist, glaube ich, absoluter Treiber für Veränderung, für Weiterentwicklung.
Wenn du heute, sagen wir mal, irgendwo bist im Urlaub und erzählst, dass du diesen Job machst und jemand kennt sich zwar mit Fußball aus, aber nicht mit jedem deutschen Club und er fragt dich, was ist anders? Was macht ihr anders als andere Clubs? Wie würdest du den Unterschied von dem, was ihr beim FC St. Pauli macht, zu den anderen Bundesliga-Clubs beschreiben?
Ja, tatsächlich ist das so eine Situation, das passiert irgendwie aus irgendwelchen Gründen meistens immer, weil ich natürlich auffällig viel Merchandising im Frühstücksraum trage und dann irgendwann so ein Gespräch kommt. Und früher waren es die Kinder, die das immer verraten haben. Heutzutage muss ich immer als erstes abwehren und sagen, nein, ich habe keine Karten. Ich kann dir auch nichts besorgen. Was würde ich sagen? Ich würde tatsächlich sagen, wir sind als FC St. Pauli als einziger Verein, so würde ich das tatsächlich auch formulieren, wirklich mehr als ein Fußballverein. Weil wir für viel mehr stehen als nur für den Profifußball. Wir definieren uns selbst eher als Wertegemeinschaft. Und der Profifußball ist sozusagen die Bühne dafür, die Werte des FC St. Pauli möglichst breit und groß und strahlend ins Fenster zu stellen. Und tatsächlich, dass wir auch in diesem Geschäft versuchen, die Alternative zu sein. Deshalb ist unsere Mission ja auch ein anderer Fußball ist möglich, die so gefüllt ist zu sagen, wir alle lieben diesen Sport. Und wir glauben nur, man kann auch in diesem Sport anders erfolgreich sein, als das, was einem so gemeinhin gesagt wird, wie es zu sein hat. Also immer mehr Geld in ein ziemlich kaputtes System zu stecken, um Geld, das natürlich nur bei sehr wenigen Menschen ankommt, das kann es irgendwie nicht sein. Ich würde sagen, wir sind überzeugt davon, dass jeder Verein und vor allem jeder Profifußballverein auch eine gesellschaftliche und soziale Aufgabe zu erfüllen hat, die über das 90 Minuten Fußballspielen hinausgeht. Ne? Also Vereine sind ja per se sehr, sehr soziale Orte. Und das würde ich noch sagen. Und dass wir auch versuchen, so innerhalb dieses Geschäftes, mit dem wir ja oft, wir strugglen ja damit, dass wir Teil eines Wettbewerbs sind, den wir eigentlich nicht so wahnsinnig gut finden. Aber dass man da auch Vorbild sein kann. Ne? Also wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, oder wir sind als erster Fußballverein gemeinwohlbilanziert, so, wow, dann hat das in der Bubble der Unternehmen, die gemeinwohlbilanziert sind, eine unheimlich große Resonanz gefunden. Ne? Weil auf einmal müssen die nicht mehr sagen, hey, wir sind hier nur diese 5, 6, 7, nein, es sind natürlich viel mehr, aber gemeinwohlbilanzierten Unternehmen, sondern es kriegt sogar ein Fußballverein hin. Oder wenn wir jetzt sagen, wir finden Eigentum sollte gemeinschaftlich vielleicht auch organisiert werden, auch im Fußball, und eine Genossenschaft machen. Und ist ein Effi-Case übrigens, weil es ist die schnellste, die wachsende Genossenschaft in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Genau, ist so, dass wir sagen, auch hier eine Alternative zeigen, und die Genossenschaften, so die Genossenschaftsbanken zum Beispiel oder Geno Digital, das sind so junge, wirklich sehr coole Leute, die das Vehikel der Genossenschaft genommen haben, um halt auch zu zeigen, man kann anders Gelder generieren. Die sind unter anderem auch dafür verantwortlich, dass das Genossenschaftsrecht jetzt auch sehr viel mehr digital zulässt. Vorher war das ja immer nur, ich muss einen Schein unterschreiben, auch noch und alles händisch machen. Ist so die, also auch das hatte einen Impact, weil die Genossenschaften uns dann so wie so ein Role Model sehen und sagen, damit quasi werben können. Also diese Art von Beispielen gibt es halt ein paar. Oder dass wir der Verein sind, der fast paritätisch sogar mehr Frauen im Aufsichtsrat hat als Männer und im Präsidium genauso. Ne?
Das wusste ich nicht, krass. Ja.
Also gibt es viele Beispiele dafür, wo man dann auch glaubhaft sagen kann, wir machen die Dinge tatsächlich anders, aber nicht, weil wir sie anders machen wollen, sondern weil wir sind ja nicht naiv, ne? Wir wollen ja trotzdem erfolgreich Profifußball spielen.
Willst du vielleicht, ich finde das Genossenschaftsthema ganz spannend, willst du vielleicht einmal ganz kurz noch einmal erläutern, warum ihr, zu welchem Zweck ihr die Genossenschaft gegründet habt?
Bist du einfach noch kein Genosse, Kit?
Natürlich bin ich Genosse.
Ja, gut.
Okay. Ja, gut, das versteht sich ja von
alleine. Ja, wollte ich gerade sagen.
Mit einem braun-weißen Herz, aber ja. Bin mir sicher, dass da noch Potenzial ist bei unseren HörerInnen. Und vor allen Dingen auch vom Verständnis, weil ich glaube, es ist schon noch besonders. Ich habe nämlich auch ein wenig drüber nachgedacht, als ihr das gelauncht habt, und war mir nicht ganz sicher, ich will noch ein bisschen diesen Spagat Kommerz, Kultur, wie weit gehört das so, in welche Richtung? Oder Kult und Kommerz. Von daher wäre es super, wenn du mal ganz kurz ein wenig erläutern könntest.
Ja, also was ja unbestreitbar ist, dass der Profifußball eine gewisse Cash-Sucht hat, also ein unglaubliches Geldverbrennungsmonster ist. Und wir haben über die Jahre, auch vor allen Dingen durch Corona, einfach zu viel Eigenkapital aufgebraucht. Und jeder Verein, egal welcher, muss sich an irgendeiner Stelle damit beschäftigen, wo bekommt er eigentlich Eigenkapital her? So, das ist leider so. Und bei uns ist es halt das Vehikel der Genossenschaft. Also wie vom e.V. die Entsprechung einer Kapitalgesellschaft. Weil egal, wie viel Geld du einzahlst, wie viele Anteile du hast immer nur eine Stimme. So, ne? Also das ist uns ja halt auch besonders wichtig, dass da nicht irgendjemand kommt und sagt, ich habe jetzt hier 100 Millionen und dann gehört mir der Bums, ne? Sondern und ich kann auch sagen, wie es hier zu laufen hat, sondern das ist eine gemeinschaftliche Finanzierung. Und das Interessante an der Genossenschaft ist ja, es ist ja eben keine Anleihe, wo ein Verein sagt, gib mir Geld, und weil es mit so viel Risiko behaftet ist, muss ich dir mindestens 6, wenn nicht 10%, ich glaube, die letzte Hertha-Anleihe hatte 12% Zinsen geben, damit man Geld bekommt, sondern es ist ja ein Eigentumsrecht, das du erwirbst. Und in diesem Fall ist es so, dass eine Genossenschaft, oder nicht in diesem Falle grundsätzlich, braucht eine Genossenschaft immer ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und das ist in diesem Falle, dass die Genossenschaft das Stadion, die Stadionmehrheit, die Mehrheit der Anteile an der GmbH, die das Stadion besitzt, sozusagen, was wiederum natürlich eine Tochter des e.V. ist, übernimmt und dann Stadioneigentümer ist. Genau, so. Und Gelder generiert über eine Stadionmiete, die aber niedriger ist als das, was wir heute an Zins und Tilgung zahlen müssen. So, und das Interessante an diesem Modell ist halt, das Geld bekommt der e.V. entschuldet sich und ist dann in der Lage, auch wieder viel flexibler zu agieren und nächste Projekte in Angriff zu nehmen, weil wir müssen in Infrastruktur investieren. Ne? Auch das Stadion wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal eine Modernisierung brauchen. Genau.
Super clever. Und ich glaube natürlich auch dann wieder dieses starke Gefühl bei den Fans zu haben, man hat, also man ist Genosse, man hat noch ein Stückchen am Verein.
Es gibt eine negative Sache bei der Genossenschaft. Du darfst keine Zugaben machen. Ne? Du darfst nicht sagen, hey, kauf einen Anteil und krieg noch dies, oder kauf 10 Anteile und krieg das. Das verbietet alles das Genossenschaftsrecht. Also wir haben deshalb von Anfang an sehr drauf gesetzt, dass es schon eine gewisse intrinsische Motivation sein soll. Und natürlich gibt es auch eine realistische Renditeerwartung, ne? Die sich irgendwo zwischen 1-3% belaufen wird. Also insofern ist das ist das eher das Thema. Und wir haben sehr viel überlegt, was ist es denn jetzt? Ist es eigentlich was Ideelles oder ist es ein Finanzprodukt? Da haben wir uns sehr viel mit beschäftigt. Auch immer, wen willst du denn hinterher irgendwie ansprechen, ne? Damit?
Aber letztendlich ist, glaube ich, die Antwort sehr klar. Es ist sehr viel Idealismus dabei.
Ich glaube auch, ja.
Also ich glaube, wenn man Anlageobjekte sucht, denkt man da an andere Dinge.
Ja.
Aber ich finde das auch gar nicht wichtig. Was ich schön finde, ist, dass wir mal als kleines Kompliment eingestreut, es ist wieder sehr gut gemacht. Es ist einfach gut gemacht. Es ist nirgendwo extrem aufgeblasen. Es ist nirgendwo überzogen. Es ist klar, einfach. Und man hat dieses Gefühl, sich wirklich in diesem Wertekorsett auch wiederzusehen, nicht? Also, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist ein anderes Thema, auch wie du es eben beschrieben hast, als wenn du einfach über sportliche Erfolge sprichst, oder? Übrigens auch in anderen Bereichen, nicht nur im Fußball, ne?
Ja. Ja, das stimmt. Und tatsächlich ist es interessant, was für Sphären man dann kommt und wie man angesprochen wird, weil so dieses Thema so Gemeinschaftseigentum als Alternative zu rein Privateigentum und so, das ist ja durchaus ein Thema, ne? Also wo man sich ja grundsätzlich drüber Gedanken machen kann, ist das nicht auch ein Vehikel, was auch woanders funktioniert?
Also ich finde es super stimmig und auch genau diese Form der Genossenschaft, die passt einfach wieder so zur Marke, ne? Also während andere Fußballclubs dann irgendwelche Partnerschaften im Mittleren Osten suchen mit Ländern, wo wir sagen, passt das jetzt wirklich so zu uns und wo sich das dann hingedeichselt wird, finde ich, seid ihr da immer mit allen Dingen, die ihr macht, nicht mit allen, aber mit fast allen Dingen immer super, super dicht am Markenkern. Das finde ich cool, ja.
Also das wissen wir auch. Es gibt so zwei Dinge, die bei uns extrem wichtig sind, weil die auch, sag ich mal, so unsere Position untermauern und uns natürlich auch attraktiv machen. Das ist Glaubwürdigkeit. Das wissen wir, weil wir das erheben wir immer wieder, dass wir halt als sehr glaubwürdig wahrgenommen werden. Das kann man sich ja nicht selbst attestieren. Authentizität tatsächlich. Ne? Das sind so die beiden Dinge, weshalb wir auch immer versuchen, möglichst genau hinzugucken, weil da dürfen wir uns nur wenig Fehler erlauben, am besten gar keinen.
Ich finde das ja so ein abgenutztes Wort, Authentizität, das sagen mir zu viele Leute. Ich finde bei euch eher so das Wort, was mir bei euch einfällt, ist Wahrhaftigkeit. Also das ist für mich noch so eine Steigerung. Ja. Das ist so eine Mischung aus Ehrlichkeit, Authentizität. Ja, also es ist so ein seltenes Wort. Und ich glaube, das passt zu euch. Das gefällt mir. Ja.
Der Erfolg hat ja viele Väter, ne? Und ich finde, so im Moment ist es so Aufstieg und dann läuft das auch noch irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, auch irgendwie überraschend gut. Also es hätte links und rechts noch mal besser laufen können, mit ein bisschen mehr Glück. Aber insgesamt waren wir schon teilweise in Zweitliga-Jahren sorgenvoller. Aber was ja immer wieder Vorwurf ist, wenn es mal nicht gut läuft. Sollen sich mal weniger um den Regenbogen kümmern, sollen sich mal mehr wieder um Fußball kümmern. Sollen sich mal weniger um eine eigene Bekleidung kümmern, sondern wieder mehr darüber, dass wir auch mal wieder einen Stürmer kriegen oder so. Wie geht ihr so einfach damit um, wenn solche Kritik kommt? Sagt ihr einfach, labeln oder?
Also das kommt ja ein bisschen drauf an, ob da was dran ist oder nicht. Ne? Also jeder, der damit natürlich befasst ist, weiß, dass Jackson Irvine nicht die T-Shirts zusammenfaltet im Shop, ne? Und sie da ins Regal legt oder so. Also natürlich, wir machen ja alle diese Dinge, um maximal viel Geld für den Profifußball zu generieren. Und man kann ja, also das müssen wir eher aushalten, sag ich mal so, dass wir nun mal auch so als Wertegemeinschaft auch abseitige Themen bedienen. Damit erfüllen wir auch eine gewisse Erwartung, die wiederum natürlich auch sich monetär auszahlt. Aber es drückt ja eigentlich immer nur die Sorge der Menschen aus. Deshalb machen wir uns da auch nicht irgendwie drüber lustig oder ähnliches, ne? Sondern ja, das ist ja eine berechtigte Sorge. Und so ähnlich wie die Leute besser wissen, ob jetzt Dapo spielen soll oder Carlo oder wer auch immer, wissen die Leute natürlich auch eigentlich besser, wie man das so in so einem Verein zu handhaben hat. Das ist ganz normal, weil das ist ja auch der große Unterschied zu Marken. Das sind ja wirklich Fans. Und die Leute sind Fans dieses Vereins, deshalb sind sie natürlich auch emotional so wahnsinnig involviert.
Ja, ich komme darauf, weil ich finde, es hätte auch sein können, dass man das Markengerüst, was man sich aufgebaut hat, dass das dann nicht richtig verstanden wird. Also viele Schritte, die hier gegangen sind, sind natürlich auch im Sinne der Kommerzialisierung wichtig oder der Monetarisierung wichtig. Aber es kann natürlich auch ein Unverständnis sein, dass man vielleicht das Markengerüst noch nicht klar genug gemacht hat, weil dann fallen vielleicht auch gewisse Kritikpunkte weg.
Ja, also und das ist ja auch so, dass wir sind nicht homogen, die Fanschaft ist nicht homogen. Mhm. Und deshalb ist auch das normal, ne? Uns machen eigentlich, sag ich mal, eher mehr so Sorgen, wie sich mittlerweile auch bei uns die Kommentarspalten mit Hass füllen, ne? Weil wir nun mal für gewisse Dinge nun mal einfach stehen und sich da noch mehr Leute als abarbeiten. Früher daran abarbeiten, dass wir einen Kapitän haben, der lackierte Fingernägel hat.
Oder was so ich so geil also. Finde. Das ist, einfach ja, alles möglich ja, ist. Ja. Ne? Also, deshalb wir, das muss man ja sagen, ja. Das ist ja, über unsere Branche lässt sich ja viel, und ich ziehe dich jetzt noch mit in unsere Branche rein und mich auch noch, auch wenn ich nur noch Wegbegleiter am Rand bin, aber das hat mir immer an der Kommunikations- und Werbebranche so gefallen, dass diese absolute Diversität, ne, dass du der voll tätowierte, gepierste oder lackierte Fingernägel-Typ mit dem Stehkragen, Polohemd Typen aus Blankenese genauso konnte. Ne? Das war immer, ich weiß nicht, wir hatten mal einen dualen Studenten, der immer so rumlief und den liebten aber alle, weil der so zuverlässig war und so und andersrum. Das ist eben das, deswegen passt, glaube ich, auch ein Kreativdirektor an die Spitze dieser Organisation, was die Marke in Ausrichtung angeht. Ja, finde ich gut. Ja.
Ja.
Hab noch drei persönliche Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich unbedingt platzieren wollte. Welcher Person in deiner persönlichen Vergangenheit, beruflichen Vergangenheit, würdest du ein Denkmal bauen, außer Michael?
Welcher Person?
Person, würdest du einer Person aus deiner Vergangenheit sagen? Bis hast du ich einer Person, da habe ich wahnsinnig viel zu sagen, oder die hat mich so inspiriert, die muss ich einfach mal erwähnen. So ein kleines Podcast-Denkmal.
Ich kenne eine fiktive Person, der du ein Denkmal bauen würdest.
Eine fiktive Person.
Ja, ein Held
Person.
Einer Fernsehserie, die du sehr admirierst. Ja.
Oh ja, den das stimmt. Ja, Ted Lasso zum Beispiel. Ah. Ja, also genau. Es gibt ja auch durchaus, sag ich mal, Parallelen zwischen dem, wie es bei Ted Lasso ist und wie ich den Idealzustand beim FC St. Pauli fände. Ich glaube, ich habe das schon beim letzten Podcast mit Michael mal gesagt. Meiner Frau.
Ja, Rieke,
genau. Also das ist definitiv, weil da habe ich einfach sehr viel auf vielen Ebenen irgendwie zu verdanken. Und das ist die Person.
Okay, ja, fair enough.
Hast du gehofft, ich sage jetzt deinen Namen, oder?
Nein, ich habe damit gerechnet, dass ich das nicht
mache. Wir haben auch ja nie zusammengearbeitet.
Nee, haben wir nicht.
Hat sich nicht ergeben.
Was auch ein Denkmal wert ist vielleicht.
Ja, eigentlich ja.
Wobei,
ja.
Du hattest gerade so eine starke Idee, als wir vorher ein bisschen geklönt haben. Darüber müssen wir nochmal reden.
Ja, so und sonst so, ich tue mich so mit Denkmälern eigentlich so ein bisschen schwer. Also ich bin dankbar. So, für vieles. Michael bin ich dankbar. Ich bin sogar zum Teil André Kemper dankbar.
Ich auch.
Da gibt es so einige, wo man so sagen muss, so, ja, da hat man auch wahnsinnig viel gelernt. Und ich hatte das vorhin schon erzählt. Ich war heute bei einer anderen Agentur bei euch um die Ecke. Und da habe ich Ex-Kollegen wieder gefunden. Ich soll dich schön grüßen übrigens von Patrick und Live.
Cool, danke.
Und wir haben da einen Kaffee zusammen getrunken dann und haben nochmal gesagt, so zu damals, zu der Zeit bei Think oder Kemper Trautmann, da waren so viele gute Leute. Das finde ich irgendwie immer noch erstaunlich und deshalb möchte ich diese Zeit da auch nicht missen und könnte deren Denkmal bauen. Weil das war wirklich schon toll. Ist heute bestimmt auch noch so.
Super. Finde ich schon. Absolut. Ich mag diese Infragestellen von einem Denkmal schon mal. Also damit habe ich auch fast ein ganz klein bisschen gerechnet. Fast einleitend. Sag mal, wahrscheinlich hast du genauso Biografien, aber wenn es eine Biografie geben würde, wie würdest du sie anfangen? Was sollte über dich drin stehen?
Da habe ich ja nur noch nie drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
Ach ja, weil du so bescheiden bist.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich bescheiden bin. Ich weiß nicht. Was soll da drin stehen? Du stellst ja Fragen.
Ich sagte
das. Das ist so.
Ich wollte bewusst.
Als würde ich morgen aufhören. Was
man nicht gestellt hat, weil du bist ja schon in einem oder anderen gewesen, aber deswegen wollte ich bewusst was wissen.
Ja.
Oder anders, vielleicht kann man es ja auch anders machen. Hast du irgendwie für dich einen Messstab, wo du sagst, du hast das Gefühl, jetzt tust du etwas so richtig? Woran merkst du, dass du richtig liegst? Weil das ist in der Regel etwas, wo man auch den Stolz entwickelt und dann nachher dann vielleicht auch eine Biografie daraus machen kann.
Ja, ich würde das jetzt gar nicht so auf zum Beispiel nicht auf Arbeit reduzieren. Ich glaube, in den letzten Jahren, und das hat auch wieder viel mit meiner Frau zu tun, bin ich viel reflektierter geworden. So, was mich angeht und wie ich auf andere wirke und was ich irgendwie machen möchte und so weiter. Und ich glaube, das ist so schwer, so als Selbstzuschreibung, aber ich glaube, ich bin tatsächlich so, wie ich bin. Weißt du? Mhm. Also so, ich verstell mich nicht irgendwie und ich fühle mich sehr wohl damit. Also zum Beispiel so früher gab es so Situationen, da habe ich mich dann so eingeschüchtert gefühlt oder irgendwie so. Das habe ich gar nicht mehr. Also weiß ich nicht, ob das auch ein bisschen Größenwahn dann geworden ist. Das glaube ich aber nicht. Aber ich fühle mich so sicher in dem, wer ich bin und was ich mache. Und insofern mag ich das auch gar nicht irgendwie ändern.
Auch tust auch nicht, weil vielleicht ist es ja auch wieder die Authentizität oder wie Michael sagt, die Wahrhaftigkeit auch in seinem eigenen Handeln. Und sich nicht zu verstellen, ist, glaube ich, per se genau der richtige Weg.
Ja, ja, also so und genau, also ich denke mal noch über deine Ursprungsfrage.
Ich sag, wie es anfängt.
Aber mir fällt ja jetzt auch nichts Kluges so ein. Ja, sag mal. Oha, jetzt bin ich gespannt.
Er legte die Biografie von Steve Jobs zurück in seinen Platz und den einzigen Satz, den er mitnahm, war "Love what you do and do what you love." Und ein weiterer Tag in seinem Leben beim FC St. Pauli sollte beginnen. Und so.
Ja. Ja.
Nice.
Ja, warum nicht? Der hat viele kluge Sachen gesagt und geschrieben.
Hat er schon. Hoffe, dass er, wenn er da wäre, anders wäre als die ganzen Arschkriecher da jetzt gerade sind. Entschuldigung. Ja. Kann man das piepen? Kann das bitte gepiept werden?
Nee, brauchen wir nicht. Warte, ich mach mal kurz. Das reicht.
Ja, ist schon erstaunlich, ne? Wie sich das.
Ich bin immer noch ein Riesenfan von dem Land und von ganz, ganz vielen Menschen. Ich war gerade 5 Tage in New York und bin wieder so unfassbar von dieser Stadt geliebt worden. Also das hat meine Frau mir gesagt, als ich ihr so erzählt habe, was ich so erlebt habe und so. Und dann sagt sie, Michael, die Stadt liebt dich einfach. Aber es ist so viel im Argen da gerade und wir brauchen so ein paar Leute mit Haltung, genau.
Ja, und New York ist ja auch nicht das Amerika. Auch, ja. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Also.
Ja, mein Lieber.
Martin, sehr erfrischend zu hören, dass das, was man sich immer wünscht, wenn man selber einen Lieblingsverein hat, einfach in so fantastischen Händen sind, in deinen, in vielen, vielen anderen guten Menschen, die Gutes tun bei euch im Verein. Macht da einfach so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und bringt diese Leidenschaft, genau, diesen Herzschlag.
Ich habe auch ein letztes Thema, wir haben das Thema Genossenschaft angesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr noch Platz für Genossen? Ist das richtig? Magst du da noch einen kleinen Shoutout, ja, genau, machen, weil wir so wollen das ruhig als Bühne nutzen hier?
Ach so, dass ja, Leute noch Genossenschaftsanteile zeichnen. Ja, genau, das ist jetzt mittlerweile seit 15.01. auch voll digital möglich unter, ja, fcspeg.com. Ich wiederhole nochmal, fcspeg.com. Genau, da kann man Anteile der Genossenschaft des FC St. Pauli zeichnen, um Miteigentümer des Millertor-Stadions zu werden und dafür zu sorgen, dass der FC St. Pauli die Alternative im deutschen Profifußball bleiben kann. Das kann man übrigens auch machen, wenn man nicht nur Hardcore, ja, St. Pauli-Fan ist, sondern wenn man insgesamt ein Interesse daran hat, dass es im Profifußball eben halt auch andere Stimmen geben kann.
Und das Lustige ist, wenn ich habe es gerade mal gemacht, nur das Wort Anteile eingebe bei Google,
ja,
kommt danach FC St. Pauli, ja, und dann bin ich sofort auf der Seite. Ja. Also
wir haben da relativ viel Aufwand.
Ja, das merkt man. Das merkt man. Probier du mal, Käthe, wenn du Anteile eingibst, ob auch FC St. Pauli kommt.
Ich probiere es einfach mal.
Ja, mach mal einfach.
Mobil. Das ist übrigens total podcast-tauglich, sowas. ich mache hier was ganz lang.
Ja, ich mache es auch noch.
Ja, Moment.
Ja mach du auch mal.
Mach ich.
Genau.
Also mobil, nein. Ich hier aus Frankfurt, aus dem Motor.
Na gut.
aber bei mir muss ja auch nicht. Ich bin ja schon Genosse. Genau. Und kann das nur empfehlen.
Man kann dann aber auch prima, wenn man erstmal so ein Wallet hat, auch einen zweiten Anteil kaufen. Geht
was oder man auch machen kann, jetzt, man kann es auch prima verschenken.
Ja.
Auch dann die Übertragung, super einfach. Ihr habt das nämlich hingekriegt, dieses ganze Genossenschaft-Thema echt convenient zu machen.
Ja. Ja, also dafür, wie schwierig das insgesamt ist auch. Und das stimmt. Also das wäre schön. Es wäre übrigens auch schön, wenn die Genossenschaft vom FC Schalke die auch besser funktionieren würde, weil wir ein Interesse daran haben, dass das ganze Thema gut funktioniert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt aufrufe, Anteil über Schalke zu zeichnen. Das macht Raphael Brinkert schon ausreichend.
Stimmt, genau. So, mein letzter Wunsch ist noch irgendwann ein Champions League-Spiel gegen Liverpool. Und
Champions League?
Champions League, bitte. Ja.
Super.
Aber da bin ich mir sicher, irgendwann klappt das.
Ja, ich glaub Europapokal.
Ja, erstmal.
Zufrieden.
Ja, dann dazu muss aber Liverpool im Europapokal spielen. Ja. Das finde ich auch nicht. Also,
wir kommen.
Vielen Dank.
Dir, beiden.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
Großartig. Danke dir.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.